Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich erinnere mich noch ganz genau an ein Bild, als ich ganz klein war. Und als wir mal zu dem Besuch bei meiner Oma in Kassel waren, da fiel mir dieses Bild immer wieder im Blick. Es hing über meinem Bett. Kennt ihr das? Eigentlich sehr bekannt. Und wenn wir dieses Bild so sehen, den Hirten, die Schäfchen, dann haben wir oft so Assoziationen von Idylle, friedlich und schön. Und wir lieben dieses Bild von dem guten Hirten, der seine Schafe führt, bei dem sie sicher sind. Und nochmal, das ist wahr. Das Bild ist ja wahr. Wir haben über Psalm 23 gesprochen die letzten Wochen. Aber, jetzt eine Frage an euch. Wisst ihr auch, wem Jesus das sagte, ich bin der gute Hirte? Die wenigsten wissen, wem er es sagte. Viele meinen, er sagte es seinem engsten Jüngerkreis, so gemütlich in einer Kleingruppe als Ermutigung. Und so ist es für viele auch heute dieses idyllische Bild, das wir gerne den Kindern zu Recht auch weitergeben. Aber Jesus nimmt dieses Bild des Hirten in der Konfrontation mit den Pharisäern. Den Pharisäern, die selbst den Anspruch erhoben haben, Hirten, die Leiter der Seelen des Volkes zu sein. Mit denen redet er hier. Und damit wir das gemeinsam erkennen, möchte ich mit euch heute das ganze 10. Kapitel in Johannes lesen. Johannes 10. Paulus schreibt an Timotheus: Hör nicht auf mit Vorlesen, mit Ermahnen und mit Lehren. Dies ist der Teil Vorlesen. Okay, Johannes 10. Hört einfach mal die Geschichte, um den Zusammenhang wirklich zu verinnerlichen. Das sind Worte Gottes. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie heraus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Wegen dieser Worte kam es erneut zu einer Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen. Er ist verrückt. Warum hört ihr ihm überhaupt noch zu? Andere aber meinten, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon Blinde sehend machen? Es war Winter. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel. Er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten, wie lange hältst du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Jesus entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Von Neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte, steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt, und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn die Dinge, die durch mich geschehen, nicht das Werk meines Vaters sind, dann glaubt mir nicht. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von diesen Dingen überzeugen, wenn ihr schon nicht mir glauben wollt. Ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Daraufhin versuchten sie von Neuem, Jesus festzunehmen, doch er konnte ihnen entkommen. Er ging wieder auf die Ostseite des Jordans, dorthin, wo Johannes zuerst getauft hatte. Dort blieb er und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Und viele aus jener Gegend glaubten an Jesus. Jesus, du hast diese Worte gesprochen, du hast diese Ereignisse erlebt. Du bist der Einzige heute Morgen, der uns das erklären kann. Leit uns durch deinen Geist, dass wir nur das sagen, was dein Wort sagt. Danke für die Orientierung, die du uns gibst. Amen. Das Thema heute, ich habe es euch hier vorne mal angeschrieben, ein guter Hirte und viele gefährliche Wölfe. Also was oder wen sehen wir hier im Kapitel? Den einen guten Hirten und dann viele Leiter Hirten damals, die sich als Leiter Israels sahen. Ich glaube, ich habe es euch schon mal gesagt, Kontext ist beim Bibellesen absolut nötig, ausschlaggebend. Lest nicht einfach nur Verse. Ich denke auch an John MacArthur, der letzte Woche gestorben ist. Sehr von ihm profitiert, tue es immer noch. Ich werde einige Zitate von ihm bringen. Eins ist hier. Er hat gesagt, die Hälfte der Christenheit basiert auf Versen außerhalb des Kontextes. Das ist die große Not. Wir kennen die Schrift nicht mehr. Wir kennen nur noch Verse. Also nochmal, diese Rede von Jesus, und das sollten wir im Blick haben, schließt sich direkt an das Ereignis von dem Blindgeborenen an in Kapitel 9. Das dürfen wir nicht ignorieren. Das Problem von Kapitel 9 war, dass Israel von Hirten geführt wurde, die keine Ahnung hatten, die den Weg nicht kannten und das Volk in die Irre geleitet haben. Das ist Kapitel 9. Sie haben sogar das Volk von der wahren Erkenntnis des Messias abgelenkt. Ich lese euch mal einige Verse aus Kapitel 9, Verse 39 bis 41. Am Ende sagt dann Jesus: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Sind denn wir auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Sünde. Nun aber, weil ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. So endet Kapitel 9. Und daran schließt sich dann Kapitel 10 direkt an. Und dann sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, das heißt, er hat hier diese Pharisäer im Blick, diese geistliche Leitung. Wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern woanders hinübersteigt, der ist ein Dieb und der ist ein Räuber. Wen hat er damit gemeint? Die Pharisäer, die geistliche Leitung, die Hirten Israels damals. Also Jesus hinterfragt hiermit die Leiterschaft der Pharisäer, beziehungsweise er legt ihren wahren Charakter offen. Und dann in Kapitel 10, was wir eben gelesen haben, sehen wir jetzt einen Diskurs von Jesus über sich selbst als dem guten Hirten, der sich direkt an diese Situation mit dem Blindgeborenen anschließt. Jesus wendet sich sozusagen an die gleichen Menschen von Kapitel 9. Vielleicht ist der Blindgeborene sogar noch dabei und kriegt jetzt eine Erklärung, wie er zum Glauben gekommen ist, was da eigentlich bei ihm innerlich passiert ist. Also wenn wir jetzt diesen Text über den guten Hirten lesen, müssen wir von dem Text von Johannes 9 im Blick haben. Sonst verstehen wir die ganzen Bilder nicht, die Jesus hier anwendet. Also es geht nicht um fromme, emotionale Erbaulichkeit, eine nette, harmlose Rede, sondern es geht um etwas sehr, sehr Wichtiges und es hat das Potenzial zu spalten und Konflikte zu entfachen, bis heute. Und wenn wir uns im Laufe des Jahres über das Thema Ältestenschaft weitere Gedanken machen, das tun wir ja, by the way, ich möchte euch nur daran erinnern, dann müssen wir heute genau hinsehen und genau hinhören, was Jesus über Leiterschaft sagt. Das ist der Maßstab. Er ist unser Vorbild. Vielleicht wird uns die Wichtigkeit dieses Bildes vom guten Hirten deutlicher, wenn wir zunächst einmal dieses Gegenbild etwas genauer anschauen, nämlich die falschen Leiter, die Jesus hier anspricht. Jesus erweitert das Bild über sie nochmal in Vers 12. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Jesus legt den Charakter dieser geistlichen Leiter offen. Mietlinge sind nur Angestellte, Lohnarbeiter und die fliehen, wenn es eng wird, wenn es gefährlich ist, wenn es etwas kostet. Weg sind sie, weg. Nach mir die Sintflut. Mietling, eine Zeit lang, solange ich bedient werde, solange es mir was bringt, die anderen mir das geben und sagen, was ich will und hören will, bin ich dabei. Und wenn es eng wird, wenn es gefährlich wird, dann bin ich weg. So beschreibt Jesus die Leiter damals. Leute, was für eine wichtige Diskussion hatte Jesus hier. Es geht um die Gefahr von falschen Leitern. Jesus beschreibt sie so: Diebe und Räuber und Mietlinge, die die Schafe nicht vor den Wölfen schützen und dass viele auch weglaufen, wenn es eng wird. Also wenn ihr damals Pharisäer gewesen wärt, ihr wärt ganz schön angegriffen gewesen, oder? Weg sind sie, wenn es eng wird, wenn es nicht mehr passt. Jesus sagt, und sie lassen die Herde allein. Es ging nie um die Herde. Und wie viele Wölfe im Schafpelz gibt es heute auch noch? Wie viele falsche Leiter und Lehrer und Irrlehrer? Jesus nennt sie Diebe, Mörder. Und die Wölfe werden kommen und die Herde zerreißen. Wisst ihr, wo die Beweise sind, dass sie so sind? Kapitel 9. In Kapitel 9. Bei dem Ereignis mit dem Blindgeborenen. Hört mal, ich zitiere euch mal was da berichtet wird. Da sprachen einige von den Pharisäern. Sie sagen, dieser Mensch, also Jesus, ist nicht von Gott. Kapitel 9, Vers 16. Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie waren sich selbst nicht einig, wie sie über Jesus denken sollten. Und dann ab Vers 18, Kapitel 9. Die Juden, und damit ist die geistliche Gemeinde, geistlichen Leiter gemeint, also nicht insgesamt das Volk, sondern die Juden, die geistliche Leitung, nun glaubten nicht von ihm, von dem Blindgeborenen, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Und jetzt sehen wir, wie sie mit dem Volk umgegangen sind. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Jetzt achte mal, wie die Eltern reagieren. Seine Eltern antworteten nun diesen Hirten Israels damals und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig, er wird über sich selbst reden. Und jetzt kommt eine Erklärung, warum sie so reagiert haben. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden, die geistliche Leitung, fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Also hier sehen wir, wie sie als Hirten der Schafe Israels agieren, in Kapitel 9. Da war Druck, da war Manipulation. Und wenn sie nicht alle so spuren, wie die geistliche Leitung sagt, dann fliegen sie aus der Synagoge. Normalerweise haben Schafe Angst vor Wölfen. Diese haben Angst vor ihren vermeintlichen Hirten. Hier passiert geistlicher Missbrauch. Sie lieben die Schafe nicht, sie benutzen die Schafe. Matthäus 23, da ist Jesus radikal gegen die geistlichen Leiter Israels. Matthäus 23, 4. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Sie benutzen Menschen, um Unterwürfigkeit, um Bewunderung zu erhalten, um Spenden entgegenzunehmen und andere Dinge. Das ist ein Phänomen, das bis heute anhält. Wie viele haben ähnliche Erfahrungen gemacht, auch in der heutigen Kirche? Angeblichen Hirten, die eigentlich beschützen und versorgen sollten, aber die ihr Amt missbraucht haben. Daher ist es so wichtig, dass wir auf Jesus schauen, dass wir ihn beim Wort nehmen. Jesus ist der Einzige, der nicht, wie die Kirche vertuschen will, die falschen Hirten nur versetzt, sondern Jesus, der knallhart aufdeckt, ans Licht bringt. Ihr seid Diebe und ihr seid Räuber und ihr seid Mietlinge. Und der das damit alles als großes Unrecht öffentlich ausspricht. Also er sagt hier, ihr seid Diebe, Räuber, aber ich bin, was? Der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Jesus ist nicht der, der dein Leben manipuliert, in die Irre führt, wegen egoistischer Motive, sondern er ist genau das Gegenteil. Der sein Leben gibt, damit seine Schafe leben. Und es kommt noch was dazu. Diese geistliche Leitung damals war nicht nur Hirten für andere, sondern sie waren sogar die Hirten für sich selbst. Sie haben auch für sich selbst bestimmt, was sie wollen und wohin sie gehen. Für sich selbst. Die Rolle des Hirten hatten sie auch für sich selbst in Anspruch genommen. Und Gott prangert das schon im Alten Testament an, Hesekiel 34, 2. Da sagt er, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Sich um die Herde kümmern? Sie waren also Hirten für andere und für sich selbst. Sie waren ihr eigener Maßstab. Nicht Gott war ihr Hirte. Nicht Jesus. Sie hatten allein diese Rolle. Und jemand, der so Leiterschaft lebt, der hat keinen Zugang zum Reich Gottes. Der täuscht sich selbst als Hirte, ob er Pastor ist oder Dienstbereichsleiter oder wie auch immer der Titel ist. Jesus sagt in Matthäus 23 über sie alle, das ist ein ganzes Kapitel, könnt ihr mal lesen, in dem Jesus diese Haltung der falschen Hirten offenlegt. Da sagt er in Vers 5, Matthäus 23, alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen. Denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Die machen es zum Schein, um von den Menschen gesehen zu werden. Hey, wie anstrengend, Gebete zu sprechen, anzuliefern, nur damit andere ein frommes öffentliches Bild haben. Aber das machen die. Diese Hirten haben nicht das Leben aus Gott und können es daher auch nicht den Schafen weitergeben. Sie sind innerlich voller Totengebeine, wie es an anderer Stelle heißt. Matthäus 23, 27 sagt Jesus, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, innen aber voll von Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. So redet Jesus Klartext. Harte Rede. Sie sind lebendig tot, sagt er. Sie waren nicht nur für andere grausame Hirten, sondern unbemerkt auch für sich selbst und waren blinde Blindenleiter. Sie haben sich selbst in die Irre geführt. Sie sind beides, grausame Wölfe, getarnt als Hirten und gleichzeitig verlorene Schafe. Sie leiten sich selbst und andere auch. Sie leiten andere nicht durch Todestäler hindurch, sondern sie führen andere nur hinein. Gefährlich. Sie sahen sich selbst als Hirten, vergaßen aber, dass sie selbst einen Hirten brauchen. Ich glaube, viele von euch können das bestätigen. Ohne meinen großen Hirten könntest du den Dienst nicht machen. Egal, welchen Dienst du in der Gemeinde machst als Leiter, du kannst ohne den großen Hirten deinen Dienst nicht machen. Du hältst nicht durch. Was sehen wir hier? Getrennt von dem guten Hirten, egal ob du Hirte oder Schaf bist, dann bist du verloren. Getrennt von dem guten Hirten geht's in die Irre. Das ist das, was Paulus sagte. Lies vor und ermahne. Ich ermahne euch gerade. Seid wachsam. Und das sieht dann halt so aus, sie haben den eigentlichen gottgesandten Hirten abgelehnt. Sie wollten ihn nicht als guten Hirten, sondern sie haben sich selbst an seine Stelle gesetzt und die wollen sie nicht aufgeben. Weil sie selbst Hirten sind, sehen sie ihm Konkurrenz und das ist das Problem. Sie sehen ihn als Feind. Und so treten sie nicht zu ihm, sondern gegen ihn. Johannes 10, 24, da heißt es, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es frei heraus. Hier ist die Rede von umringen. Der Begriff ist ein Begriff, der auch im Militär verwendet wird, wenn man jemanden umzingelt. Also es ist nicht, wir versammeln uns mal so um Jesus, sondern sie haben ihn umzingelt. Es ist kein freundliches, wir kommen zu ihm, versammeln uns um ihn und hätten da mal eine Frage. Sondern sie fragen, bist du der Messias? Aber das ist keine aufrichtige Frage, sondern das ist eine anklagende Frage. Sie umzingeln ihn, sie ziehen das Band enger. Sag es endlich offen, bist du der Messias oder nicht? Warum fragen sie? Nicht, weil sie es wissen wollen. Das könnt ihr im ganzen Johannesevangelium lesen. Um dann an ihn zu glauben, sondern damit sie aus seinem Mund eine Lästerung haben, damit sie ihn anklagen und loswerden können. Das ist das Motiv. Also nochmal, als er ihnen sagte, ich bin der gute Hirte, da haben sie seinen Anspruch sehr wohl verstanden. Denn nur einer wird im Alten Testament als der Hirte bezeichnet. Wer? Jahwe. Psalm 23. Wie die meisten kannten auch sie Psalm 23, Jahwe ist mein Hirte. Sie wussten das und jetzt stellt Jesus sich hier hin und sagt, ich bin dieser gute Hirte. Er sagt es ihnen, wie man es klarer nicht sagen kann. Und er geht ja auch im letzten Abschnitt dann darauf ein und sagt, Leute, wenn ihr nicht einfach mir und meinen Worten glaubt, dann schaut auf meine Werke, es sind Werke Gottes. Nochmal Johannes 10, 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, glaubt den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und was machen sie? Was ist die Reaktion? Da suchten sie wieder, ihn zu greifen. Und er entging ihrer Hand. Falsche Hirten. Eigentlich gar keine Hirten. Diebe und Räuber. Wölfe im Schafspelz. Es geht ihnen nicht um Wahrheit, sie suchen keinen Anklagepunkt hier. Sie wollen den Hirten Jesus nicht. Und das gipfelt dann in dieser Aussage in Vers 33. Die Juden antworten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das ist die Anklage. Um das ging es immer. Sie haben seinen Anspruch verstanden. Jesus ist nämlich von Ewigkeit her Gott, der sich zum Menschen gemacht hat. Und sie sagen, du lästerst, du bist ein Mensch und du machst dich zum Gott. Sie haben seinen Anspruch verstanden. Und sie sagen genau das Gegenteil öffentlich. Sie wollen die Wahrheit nicht hören. Ich möchte in den letzten Minuten mit euch jetzt aber wirklich auf den gucken und euch mitnehmen, dass wir den sehen, der von sich sagt, dass er der gute Hirte ist. Lass uns da einen Blick drauf werfen. Der gute Hirte und seine Art zu leiten. Das Erste, lass uns mal gucken, wer er ist. Er ist ein guter Leiter, ein guter Hirte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist das vierte Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte. Und das Wort gut bedeutet innerlich oder wirklich gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Und als Jesus das damals sagte, muss für die geistliche Führung klar gewesen sein. Er bezeichnet sich damit als gut im Sinne von ich bin der ich bin, ich bin Gott. Der Name Jahwe bedeutet ja ich bin der ich bin. Und so bezeichnet er sich hier, ich bin der gute Hirte. Und Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist, im Gegensatz zu der momentan bösen Leiterschaft Israels. Das hat sie angegriffen. Das hat ihm keine Sympathiepunkte gebracht. Jesus als der gute Hirte nimmt Menschen an, sorgt für Schutz, er kümmert sich, er bewahrt. Und der geheilte Blinde brauchte mehr als nur eine Tür, um rauszukommen. Er brauchte den guten Hirten auch draußen, weil er für den Rest seines Lebens von seinen jüdischen Feinden angegriffen werden wird. Das ist so bis heute. Jesaja 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinen Schoß tragen. Die Säugenden wird er sanft leiten. Das hat der Blindgeborene erlebt, den sie aus der Synagoge gekickt haben, der auf einmal allein da stand. Das Bild von dem Hirten und den Schafen zeigt eine reale Wirklichkeit. Es geht um etwas sehr, sehr Konkretes, nämlich wie wir als Christen in dieser Welt überhaupt leben können. Es ist interessant, dass in einem Zeitalter des Individualismus, einer Zeit, in der ich mein Leben selbst entwerfe, ich mich nur noch selbst leite, ich der Designer meines Lebens bin, ich tue, was mir gerade gut tut, dass auf der anderen Seite sehr auffällt, wie viele mit dieser Philosophie scheitern im Leben. Auch Christen. Mehr und mehr fallen sie durch die Maschen und insgeheim sehen sich viele nach einer Person, einem Menschen, dem sie vertrauen können, der sie gut leitet. Die Frage ist nur, wem kann man vertrauen? Wem kann man sich anvertrauen? Ich weiß nicht, kennt ihr Enttäuschung? Kennt ihr Verletzung? Alleinsein? Gibt es diesen Leiter, diesen guten Leiter, wo du Führung hast und gleichzeitig Freiheit? Wo du Autorität hast, an der du dich orientieren kannst und gleichzeitig Geborgenheit? Wo du Leitung hast und gleichzeitig kreative Eigengestaltung erlebst? Und dieses Bild von Johannes 10 sagt, ja, das ist der gute Hirte. So leitet er seine Schafe. Jesus sagt, ich bin der, der euren Mangel ausfüllt. Und ich möchte euch daran erinnern, keiner kann im Tiefsten deinen Mangel stillen. Kein Partner, kein Ehepartner, kein Pastor, kein Jugendleiter, keine Eltern, keine Gemeinde. Der tiefste Mangel liegt in unserer Beziehungslosigkeit zu Gott. Dem ungelösten Problem von Sünde und Tod. Wir werden alle sterben, haben wir letztens drüber nachgedacht. Wir sind eigentlich raus aus dem Garten, aus der direkten Beziehung zu Gott. Und daher nimmt Jesus selbst jetzt die Vorstellung dieses idyllischen Bildes vom Hirten weg und gibt uns einen Einblick, wie sein Herz schlägt und zu was er bereit wird. Was wird er tun? Er lässt sein Leben. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und darin unterscheidet er sich von den Götzen und von jedem Guru, die sich bedienen lassen. Vielen ging es nur um sich. Darin unterscheidet er sich auch von allen politischen Führern in der Welt. Was ihr jetzt so seht, Russland, Iran, China, Nordkorea. Vielen geht es um ihr Programm, ihre Macht, ihre Wirtschaft, ihre Idee, ihre Ideologie. Und mitten in dem alles sagt unser Herr, ich bin euer Hirte. Ich leite euch dadurch. Wie viele wollten letztlich nur sich selbst verwirklichen, sich einen Namen machen in der Geschichte? Und das ist es ja, worüber wir hier hauptsächlich reden. Darin unterscheidet er sich von allen Irrlehrern auch der Neuzeit, auch in den Gemeinden, auch von den Wohlstandspredigern. Liebe Gemeinde, seid wachsam. Was wird dieser Hirte tun? Er wird sein Leben geben. Gehen wir nochmal in die Szene rein. Die geistlichen Führer, die Jünger sind dabei, der Blindgeborene wahrscheinlich auch noch. Die Hoffnung auf einen Leiter, einen Hirten, hatte Gott ja im Alten Testament selbst geweckt. Und was hören alle diese Ohren, die jetzt da sind? Dieser Hirte wird nicht einfach Menschen in seinen Bann ziehen durch Reden, sondern er wird sein Leben geben. Das Entscheidende ist auch nicht, ob ich hier viel rede, sondern wir sehen, ob ich mein Leben gebe, auch wenn es eng wird. Ich würde gern wissen, was da in so manchen Gedanken ablief, die das gehört haben. Ich gebe mein Leben. Was für ein Hirte bist du denn, der sein Leben gibt, um seine Schafe herauszuführen, zurückzuführen? Dieses Kapitel hat als Ausgangspunkt, nochmal zur Erinnerung, die Geschichte eines Menschen, den Jesus in der Weise herausgerufen hat, damit er ihn jetzt als Hirte führt, nämlich den Blindgeborenen. Und das kostete einen Preis. Ich will euch noch mal erinnern, vergessen wir nicht das Alte Testament. Wir sind Weggeschickte von Gott, raus aus dem Garten. Menschen stehen unter dem Zorn Gottes wegen Sünde. Jeder von uns war da. Da gehst du nicht einfach so zurück. Hallo Gott, da bin ich wieder. Ein Preis musste gezahlt werden. Und daran erinnert Paulus dann später in einem Brief, Galater 1, ich fand das so eindrücklich, wie er es formuliert. Gnade euch, das schreibt jetzt der Gemeinde, den Schafen, Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Warum? Damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Gemeinde sagt, Amen, Amen. Schaut, Jesus ist nicht als Märtyrer für uns gestorben. Er ist nicht von Menschen getötet worden. Er ließ sein Leben für uns. Er starb stellvertretend für uns am Kreuz und leitet so den Zorn Gottes von uns weg auf sich. Ja, diese Menschen töten diesen Hirten. Einige Tage später war das, die Kreuzigung. Aber sie waren nicht die Ersten, die den Plan hatten. Der Vater hatte diesen Plan. Wann? Bereits vor Grundlegung der Welt. Und Jesus kam, um diesen Plan zu erfüllen. Und deswegen sagt er hier ganz deutlich, Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es müssen Gespräche vor der Grundlegung der Welt gewesen sein. Ich denke, das sagt er auch, damit sich keiner hinterher täuscht, damit sich alle an dieses Wort erinnern von Jesus, dass er das so gesagt hat. Niemand nimmt mein Leben, ich gebe es. Schaut, nicht ich verändere heute Morgen hier dieses Bild des Hirten, dieses idyllische Bild, sondern Jesus tut das. Der Mann am Kreuz ist der gute Hirte, der am Kreuz einen Weg schafft, um seine Schafe zurückzuführen. Seine Schafe zurückzuführen. Nochmal Galater 1, Vers 4. Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus dem gegenwärtigen Bösen, aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes und Vaters. Dafür bedeutet uns das was? Das Evangelium ist unsere Kraft zu leben, im Dienst zu stehen, Gemeinde zu bauen. Es gibt kein höheres Motiv als das. Wir müssen in dieser Welt und in der Gemeindewelt aufpassen. Nicht jeder und nicht alles hat dieses Anliegen wie der gute Hirte. Von Beginn an des Kapitels ist dies eine Auseinandersetzung, wie gesagt, mit den damaligen Hirten Israels. Was haben sie gerade getan? Sie haben den Blindgeborenen aus der Synagoge rausgeschmissen. Und sie haben ihn dann alleine gelassen. Sie sind von ihm weggegangen, aber Jesus distanziert sich nicht von seinen Schafen. Er geht ihnen nach, er flieht nicht, er geht für seine Schafe ans Kreuz. Liebe KfBler, wo wären wir, wenn es nicht den guten Hirten gäbe? Nicht hier. Viele fliehen, wenn es eng wird, kümmern sich nicht weiter, nach mir die Sinnflut. Auch Satan würde nach Herzenslust wütend, wenn nicht ein Größerer als er da wäre, der die Seinen beschützt. Denn Satan ist der Gott dieser Welt, ein brüllender Löwe und verstellt sich als Engel des Lichts. Seid wachsam. Auf der anderen Seite ist er der gute Hirte, der sein Volk leitet bis zum ewigen Ziel. Dann sehen wir noch mehr im Blick, wenn wir dieses Blick in das Herz dieses Hirten schauen. Für wen tut er das? Und jetzt viel Freude wieder in euren Hauskreisen. Für seine Schafe. Für seine Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen. Und bin gekannt von den meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Welt, die Schafe. Für die, die er kennt. Für seine Schafe. Da ist nicht pauschal mal so für alle, sondern für seine Schafe. Hier ist ein wichtiges Wort. Das heißt kennen. Kommt permanent vor. Kenne, ich kenne, kenne. Das ist ein Schlüsselwort hier, kennen. Kennt Jesus nicht alle Menschen? Ja, aber es gibt ein Kennen, das Beziehung bedeutet. Ein Kennen ist nicht gleich beziehungsmäßiges Kennen. Wir alle kennen den Bundeskanzler, den neuen, oder? Kenn ich. Aber das hilft uns nicht, wenn wir vom Bundeskanzleramt stehen und hinein wollen und dem Personal sagen, hey, aber ich kenne doch den Bundeskanzler. Was würden die sagen? Es ist ja schön, dass du den kennst. Aber um reinzukommen, wäre es wichtiger, dass er dich kennt. Und das verwechseln wir, das kriegen wir nicht auf die Reihe. Dass er mich kennt. Und Jesus sagt das hier, ich kenne meine Schafe. Ich kenne meine Schafe. Das ist zunächst wichtiger, als dass du ihn kennst. Bitte, bitte überlesen wir das nicht. Warum kommen Menschen zum Glauben? Kurze Zeit später sagt Jesus das in der Diskussion. Johannes 10, nochmal, Vers 26 bis 28. Sagt er zu den Pharisäern, aber ihr glaubt nicht, warum nicht? Denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Weil meine Schafe werden glauben. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist das Evangelium. Ich liebe dieses Evangelium. Das ist das Alte, was immer gepredigt wurde. Ich weiß auch nicht, was in den letzten 100 Jahren hier passiert ist. Paul Washer, der Pastor, hat gesagt, ich habe Gott unzählbare Gründe gegeben, mich nicht zu lieben. Keiner von ihnen hat Gottes Meinung geändert. Warum? Weil ich sein Schaf bin. Er behält mich. Und er behält dich. Leute, wir reden hier mal wieder von einem Geheimnis des Evangeliums. Achten wir auf das Wie. Wie kennt Jesus die Schafe und wie kennen die Schafe Jesus? Mir einen Kreis hingemacht an diesem Komma. Ist wichtig, ich weiß nicht, was ihr für eine Bibelübersetzung habt. Manche Übersetzungen haben am Ende vom Vers 14 einen Punkt. Aber es ist besser, ein Komma zu setzen. Es geht weiter mit einem abhängigen Nebensatz. Der Nebensatz beginnt mit Wie. Wie kennt er mich? Wie kennt er seine Schafe? Wie der Vater mich kennt. Beziehung. Also es besteht eine gegenseitige Beziehung zwischen dem Hirten und seinen Schafen und ebenso zwischen dem Vater und dem Sohn. Man weiß voneinander, man kennt sich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, so kenne ich meine Schafe. Warum kennt er seine Schafe? weil der Vater sie erwählt hat. Vor Grundlegung der Welt. Und der Sohn sie deshalb gesucht hat und für viele sein Leben gegeben hat und sie angenommen hat. Menschen, die der Vater zu Jesus zieht, Johannes 6,44, und denen sagt er, ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen, und Jesus kennt die, für die er sein Leben lässt. John MacArthur, habe ich gedacht, ich möchte ihn heute noch mal zitieren. Das will ich auch zukünftig noch öfter machen, aber das hat er gesagt. Wenn der Vater erwählt, dann lehrt er auch. Wenn der Vater lehrt, dann lernen sie. Wenn sie lernen, dann werden sie gezogen. Wenn sie gezogen werden, dann kommen sie. Wenn sie kommen, dann nimmt Jesus sie auf. Wenn Jesus sie aufnimmt, dann behält er sie. Wenn er sie behält, dann erweckt er sie zu ewigem Leben. Und dann ist die Absicht des Vaters erfüllt. Zitat Ende. Das ist das Evangelium, das Alte. Also diese Verse hier sprechen von einer tiefen Kenntnis des Sohnes im Blick auf seine Schafe. In Kapitel 9 hat er eins davon gerufen. Und es hat die Stimme des Hirten erkannt, dieser Blindgeborene. Und daher sagt er auch, dass seine Schafe ihn kennen und sie werden seine Stimme hören. Sie werden kommen und was werden sie tun? Sie werden ihm nachfolgen. Er wiederholt das hier, dass er für diese Menschen sein Leben lässt. Sie kennen ihn. Entweder weil er sich ihnen geoffenbart hat, Johannes 9,37, der Blindgeborene, oder weil der Vater sich offenbart hat, was einmal Petrus sagt. Wo er sagt, das hast du nicht vom Menschen gehört, das hat dir Gott selbst gezeigt, diese Offenbarung. Wir müssen wir noch im Blick behalten und dürfen nicht vergessen, ich bitte euch noch ein bisschen da zu bleiben, auch wenn es heiß ist hier, dass vom Zusammenhang her Jesus hier immer noch zu den Schafen des Volkes Israel redet. Kontext. In diesen Hof ist er zuerst gekommen und da hat er jetzt den Blindgeborenen herausgerufen. Aber das Herz dieses Hirten ist noch größer, seine Vision ist größer, die Pläne des Vaters sind größer dimensioniert. Lesen wir Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, Israel. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das ist die Vision dieses Hirten. Eine weltweite Gemeinde. Wer sind diese anderen Schafe, die auch seine Schafe sind, aber eben nicht aus dem Hof Israels? Das sind Menschen aus den Nationen. Wir. Damals im Blick gehabt. Aus allen Volksgruppen, Ethnien, verschiedene, hier, Chan, anderer Hintergrund nochmal, oder Sindhi, oder wir hatten früher noch mehr Ausländer und so bei uns. Aus allen Nationen. Dieses Land, die Menschen, die nicht zu Israel gehören, die werden auch auf seine Stimme hören. Dieses Wort zeigt uns, dass Jesus tatsächlich in den vorangegangenen Versen Israel im Blick hatte. Das waren zunächst die Schafe im Stall, die er rufen wird. Aber es sind nicht alle. Der eine Stall ist die Nation Israel und die anderen sind die aus den Nationen, wir. Jesus spricht so von den anderen Schafen. Das war auch im Alten Testament bereits angekündigt. Ich lese mal Jesaja 66, Vers 18. Ich kenne ihre Taten, ihre Gedanken und ich bin gekommen, alle Nationen, Sprachen zu versammeln und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Das war im Verständnis der Juden immer klar, aber sie haben es immer nur im Kontext gesehen mit dem messianischen Reich. Der Messias wird kommen und dann wird er hier sein und dann werden alle Nationen gesegnet werden. In der Apostelgeschichte seht ihr, wie viele Probleme sie hatten. Petrus, wie, die Heiden sind jetzt mitten in der Versammlung, mittendrin, verstehe ich nicht. Das war das Neue. Das war im Alten Testament nicht offenbart, was er tun wird. Jesus sagt es hier prophetisch, es wird eine Herde sein. Jesus sprach von den Schafen von seinem Volk und dazu gehört auch ein Hirte und der heißt Jesus. Es gibt keinen anderen. Kurz nach dieser Diskussion haben die geistlichen Leiter wieder über Jesus diskutiert. Ihr könnt das nachlesen, Kontext, Johannes 11. Und einer dieser Leiter sagte das hier. Da waren sie wieder im Clinch miteinander über Jesus. Und er sagt, und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht von sich selbst aus, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch wen? Die Zerstreuten, wen? Kinder Gottes, die er im Blick hat, in eins versammle. Achtet nochmal drauf, auch die Menschen aus den Nationen werden seine Stimme hören. Wenn du zu seinem Volk gehörst, hast du seine Stimme gehört. Du bist nicht hier, weil du klüger warst als alle anderen Menschen oder mehr geistliches Know-how hattest, sondern weil du seine Stimme gehört hast. Auch in der jetzigen Zeit kommen Menschen dann zum Glauben, wenn sie seine Stimme hören. Dann hat sich nichts geändert. Seine Stimme hören, nicht meine oder irgendeine, sondern wenn er innerlich das, was ihr hier hört, verstärkt und erkennt, das ist der Hirte, der hier redet. Er meint mich. Da beginnt Rettung. John MacArthur hat gesagt, die Schafe, die zu Gott gehören, werden niemals einem Fremden folgen. Sie werden niemals einem Irrlehrer folgen. Sie werden der Stimme ihres Herrn folgen. Wen wird dieser gute Hirte also leiten? Menschen aus allen Nationen. Ich gebe euch mal einen Vorausblick. Zukunft. Offenbarung 7. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist Zukunft. Und wir sind dabei. Warum? Weil der Hirte uns hier durchbringt. Aus allen Nationen. Und noch ein letzter Blick, ein weiterer Blick in das Herz dieses guten Hirten. Es war seine Entscheidung, das zu tun. Freiwillig. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Fällt euch auf, wie Jesus das Wort Ich gebraucht? Unser Ich ist immer sehr groß. Ich will das haben. Ich will so sein. Ich will das tun. Das Ich bei Jesus hat eine ganz andere Richtung. Ich bin der gute Hirte. Er sagt, mein Blick geht auf Gottes Volk. Ich kenne meine Schafe, sein Blick geht im Blick auf Beziehung. Und hier, ich gebe mein Leben freiwillig für den Willen und den Plan des Vaters, für dieses Volk, das der Vater herausretten will. Er wird nicht vor den Wölfen fliehen, er gibt sein Leben freiwillig. Er erfüllt den Auftrag des Vaters. Was für Kennzeichen eines Hirten. Darf ich jetzt mal sagen, Klammern, eines Ältesten. Wir haben heute in der Gemeinde eine ähnliche Verantwortung. Nicht die ganz große wie unser Herr, aber eine ähnliche. Wenn ihr diese Menschen in der Gemeinde seht, die dieses Herz haben, sind Älteste, ohne dass sie es vielleicht wissen. Jesus, was bist du für ein Hirte? Wie groß ist dein Herz für Sünder? Was bist du für ein Messias? Er lässt sein Leben. Wie die Jünger das wohl verstanden haben, keine Ahnung. Oder der Blindgeborene, wie soll das denn alles zusammenpassen? Ein Hirte, ein Messias, der stirbt. Er wird sein Leben lassen, aber, wie sagt er hier, er wird es wieder nehmen. Zweimal sagt er das in Johannes 10. Er ist souverän, er ist niemals jemandem ausgeliefert. Er ist souverän, unser Gott ist souverän. Er hat nicht nur die Macht, sein Leben zu lassen, sondern auch die Macht, es zu nehmen. Darum geht's. Und daher schließen wir das ab. Seine Mission war Leben für den Vater. Was ist deine? Was ist deine? Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Also Gebot kann man hier auch übersetzen mit diesen Auftrag, diese Mission habe ich von meinem Vater empfangen. Ich bin gekommen, mein Leben als Lösegeld zu geben für viele, sagt er in Markus 10. Und das können wir im Johannesevangelium lesen, durchgängig. Durchgängig. Ihr müsst den Kontext lesen. Nun eine Frage zum Abschluss an die Nachfolger von Jesus. Wenn ihr dieses Herz des guten Hirten seht, jetzt allein diese 6 Gedanken, wo ist deins? Wo ist deins? Vorlesen, ermahnen, lehren. Das war die Reihenfolge von Paulus an Timotheus. Check doch mal dein Herz. Wo stehst du? Oder auch mal so gefragt, wenn wir in der Gemeinde Ältesten suchen, gibt es Männer, die Jesus hier zum Vorbild haben? Nicht in Perfektion, aber sie sagen, ich will das auch. Dafür schlägt mein Herz. Es ist mein Leben hier. Ich kann nichts besser in mein Leben investieren. Jemand da, der auch Verantwortung übernimmt. Jemand da, der gibt, sich ganz einsetzt wie Jesus. Ist jemand da, der sich einsetzt für die Gemeinde und nicht wegläuft. Ist jemand da, der sich einklingt in die weltweite Mission, weil Gottes Werk ist noch nicht fertig, so wie es aussieht. Wir sind nur noch hier. Da sagt man an einer Stelle, ich habe noch ein großes Volk in dieser Stadt, das er herausretten will. Ist jemand da, der freiwillig auch anderes loslässt, um des höheren Zieles willen? Ist jemand hier? Jemand da, der wie Jesus dem Vater gehorsam ist? Kostet es, was es wolle. Wisst ihr, akustisch hören wir hier so viel. Also ihr hört ständig Worte, Worte, jeden Sonntag Worte, Worte, Worte. Akustisch haben die Leute damals auch die Stimme von Jesus gehört. Akustisch habt ihr heute auch viel gehört. Aber damals haben so wenige positiv reagiert. Das ist möglich. Diese Aussagen, diese Bilder von den Höfen und der Tür und was er alles sagt, löste damals Proteste aus. Johannes 10, Abvers 19. Wiederum entstand ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon, ist von Sinnen. Warum hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der Blinden Augen auftun? Reaktion. Wie reagieren wir? Ah, gleich geht er wieder zum Mittagessen. Und nächste Woche haben wir wieder ein anderes Thema. Löst das was aus in uns? Das ist die Frage. Es ist wichtig, dass wir reagieren, denn es ist herrlich und wunderbar für alle, die in diesen Hirten kennen, der gibt, anstatt zu nehmen, sich opfert, anstatt dich zu opfern, der nicht wegrennt im Todestal, sondern treu mit uns auf dem Weg bleibt. Wir müssen an ihm dranbleiben. Schaut, das studiere ich und lese von den herrlichsten Dingen des Evangeliums, die herrlichsten Versprechen Gottes. Und oft hören wir diese Herrlichkeit nicht raus. Das ist oft bitter. Wir diskutieren und diskutieren und diskutieren und nächste Weise und so. Anstatt uns einfach mal zu öffnen. Wow, Jesus, bist du für ein Hirte? Du hast mich gesehen. Ich bin dein Schaf. Für mich bist du ans Kreuz, ganz persönlich, nicht so pauschal. Für meine Schafe, sagt Jesus. Hören wir gemeinsam ein abschließendes Wort, ein Wort von jemandem, der selbst vollkommen verloren war, Petrus, und er schreibt in seinem Brief, ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten, Aufseher eurer Seele. Hier steht, seine Schafe, die sich verirrt haben, sind nicht endgültig verloren, sie dürfen zurückkehren zu dem Hirten, dem Aufseher. Bist du das heute Morgen? Jemand, der abgedriftet ist, lau geworden, lieblos in der Gemeinde, der Schafherde des Hirten gegenüber. Kein Bock mehr. Hören wir die Stimme des guten Hirten. Wenn du sein Schaf bist, dann hörst du seine Stimme. Und es wird etwas in dir bewegen. Ich schließe mit einem Zitat, diesmal nicht von John MacArthur, sondern von einem anderen. Garrett Kell hat gesagt, Satan kann nicht das Evangelium zerstören. Also tut er all das, was er kann, um die zu attackieren, die es glauben. Er verführt, er spaltet, er klagt an, er macht Vorwürfe, er beschämt, er täuscht, er lügt, er streut Gerüchte, er provoziert Misstrauen, er füttert Bitterkeit. Aber fürchtet euch nicht, Jesus ist der gute Hirte, er wird uns führen. Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du in uns deine Stimme lebendig machst. Was ich sage, ist nicht von Bedeutung. Was du sagst, zählt. So beten wir gemeinsam, dass du uns innerlich neu erwächst durch deinen Geist. Dass wir das im Blick haben, wie du deine Gemeinde siehst. Danke für dein Werk, was du getan hast, im Gehorsam dem Vater gegenüber. Lass uns genauso gehorsam sein. Amen.